Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute vor 5 Jahren wurde das sogenannte Minsker Abkommen unterzeichnet. Die Ukraine, Russland, Deutschland und Frankreich hatten diese Vereinbarung ausgehandelt, um den Konflikt in der Ostukraine zu deeskalieren. UN-Schätzungen zufolge sind im Donbass seit 2014 rund 13.000 Menschen gestorben. Das Minsker Abkommen wurde immer wieder kritisiert, auch weil die Umsetzung nicht vorankam. André Hertel ist Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt internationale Beziehungen und Politik im postsowjetischen Raum und als DAAD-Lektor an der Kiewer Mohyla-Akademie tätig. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn zunächst gefragt, ob das Minsker Abkommen, das schon oft als gescheitert bezeichnet worden ist, nach den Schritten der Deeskalation, die in jüngster Zeit zu beobachten waren, doch auch ein Erfolg ist.
Ja, ich glaube, wenn man diese Frage beantworten will, muss man sich vor allen Dingen in das Jahr 2015 zurückversetzen. Anfang des Jahres 2015 stand die Ukraine als Staat vor dem militärischen und auch ökonomischen Kollaps. Und damals hat dieses Abkommen wesentlich dazu beigetragen, einen negativen Frieden, also praktisch den Stopp von Kampfhandlungen herzustellen auf einem relativ niedrigen Niveau. Also es sterben ja weiter Menschen auch an der Kontaktlinie, aber zumindest konnte der Vormarsch eben separatistischer Formationen damals gestoppt werden. Deshalb war und ist das Abkommen ein Erfolg. Ob daraus ein positiver Frieden entstehen kann, da bin ich wesentlich skeptischer.
Neue Bewegung in die vielleicht Lösung des Konflikts scheint ja vor allem seit dem Amtsantritt des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky gekommen zu sein. Der hatte immer wieder betont, dass er Frieden in der Ostukraine herbeiführen will. Inwieweit ist er jetzt auch innenpolitisch unter Zugzwang?
Also er ist innenpolitisch weiter unter Zugzwang. Es gibt in der Ukraine ein sehr, sehr großes Bedürfnis, das sagen uns auch Umfragen, nach Frieden, nach einer Beilegung des Konfliktes. Und es ist tatsächlich auch wahr, dass er letztes Jahr, im Sommer letzten Jahres, gewählt wurde auf einer Antikriegsplattform. Das heißt allerdings nicht, dass es in der Bevölkerung keine Widersprüche gibt. Zunächst gibt es 2 größere Lager. Es gibt das Pro-Zelensky-Lager, was sehr, sehr groß ist. Das haben wir ja in dem Wahlergebnis gesehen, insbesondere in der 2. Runde. Das sind mindestens 2/3 aller Ukrainer. Und dann gibt es das Anti-Zelensky-Lager, das sich sehr, sehr stark noch mit dem ehemaligen Präsidenten Poroschenko identifiziert, der eine sehr, sehr stark aggressive Außenpolitik gegenüber Russland gefahren ist. Man muss sagen, dass diese 25%, so wie die auch hier in der Ukraine genannt werden, die sich eben mit dem alten Präsidenten und auch seiner Außenpolitik verbinden, dass die die Straße beherrschen. Die sind sehr aktiv. Dazu gehören auch Teile der Zivilgesellschaft, Teile auch nationalistischer Formationen. Die beherrschen die Straße und setzen den neuen Präsidenten unter Druck. Während das präsidentielle Lager, was zwar die Mehrheit aller Menschen in der Ukraine darstellt, eigentlich eine eher schweigende Mehrheit ist. Ein zusätzliches Problem ist, dass auch dieses Lager gespalten ist. Das heißt, viele Menschen, die Zelensky gewählt haben, wünschen sich den Frieden, aber eben nicht zu jedem Preis. Vielen Leuten hier ist die außenpolitische und sicherheitspolitische Logik hinter dem Konflikt nicht klar. Sie wollen unbedingt einerseits erreichen, dass die Kampfhandlungen halt aufhören, dass man zu einer Regelung mit Russland kommt, auch weil man Russland als ökonomisch wichtigen Faktor hier anerkennt. Andererseits wollen sie aber nicht russischen Interessen entsprechen. Das heißt, die Außenpolitik des Landes soll pro-westlich orientiert bleiben und man will Russland so wenig wie möglich entgegenkommen. Das sind alles Konflikte, Widersprüche, die der neue Präsident noch managen muss.
Jetzt haben Sie schon Russland erwähnt. Inwieweit hat sich dort die Interessenlage in den vergangenen 5 Jahren verändert?
Ja, also ich denke, das ist der Schlüssel hier zum Verständnis auch der Dynamik des Konflikts. Obwohl wir jetzt in der letzten Zeit unter dem neuen Präsidenten hier in der Ukraine sehr viele Initiativen gesehen haben, das geht ja vor allem von der ukrainischen Seite aus, die Treffen des Normandie-Formates beispielsweise, haben sich, wenn man auf Russland schaut, die dortigen Interessen in Bezug auf den Konflikt nicht verändert. Für Russland, für den Kreml, für Wladimir Putin ist die Ukraine eben einer der postsowjetischen Nachbarstaaten, wo man im Grunde genommen Herrschaft ausüben möchte oder wiedererrichten möchte, wie man eben im Zuge der Protestwelle hier im Jahre 2013 und 2014 eben verloren hat. Das entspricht einer Logik, die auch für die anderen postsowjetischen Staaten zutrifft. Auch dort versucht Russland mit verschiedenen Instrumenten eben Herrschaft wiederherzustellen. Das alles geht zurück auf eine Initiative Wladimir Putins von 2011. Das hat er damals öffentlich angekündigt, dass er eben ein Gegenprojekt zur Europäischen Union im eurasischen Raum schaffen will. Und da war die Ukraine ein ganz zentraler und wichtiger Bestandteil, ohne den das nicht funktioniert. Und für ihn ist das Instrument, das Hauptinstrument in der Ukraine, sind nun diese zwei de facto Staaten geworden, die Donetsker und Luganska Volksrepublik. Und die sind sozusagen trojanische Pferde, mit denen die russische Außenpolitik versucht, in die ukrainische Innenpolitik einzugreifen und eben zu verhindern, dass sich das Land nachhaltig eben nach Westen orientiert und beispielsweise auch in Integrationsbündnisse wie die NATO und die EU sich einbinden lässt.
Hm. Zum Schluss noch die Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wenn Sie eine Prognose wagen wollen, ist ein echter Frieden, ein positiver Frieden, wie Sie es genannt haben, in der Ostukraine in nächster Zeit denkbar?
Ich denke, dass das aufgrund der unterschiedlichen Interessenlage eben nicht möglich ist, leider. Ich glaube, was möglich ist, und das haben wir jetzt gesehen bei den Gesprächen des letzten Normandie-Treffens, ist ein negativer Frieden auf einem höheren Niveau. Das heißt, wenn es tatsächlich gelingt, Truppen dort im Donbass stärker zu entflechten, wenn es gelingt, zusätzliche Grenzübergänge für die Menschen dort zu schaffen, dann kann neben der sicherheitspolitischen Lage auch die humanitäre Lage entscheidend verbessert werden. Ich glaube aber nicht, dass wir um die Logik eines eingefrorenen Konflikts tatsächlich herumkommen und dass der Frieden dort dauerhaft ein höheres Niveau erreicht.
Sagt der Politikwissenschaftler André Hertel über den Konflikt im Osten der Ukraine.